Hauskauf in Moritzburg 1938. Im Frühjahr 1938 wurde ich nachts alarmiert und musste am Einmarsch in Österreich teilnehmen. Antonio J. Munoz schreibt in The German Secret Field Police in Greece: Es handelte sich dabei um die Gruppe Geheime Feldpolizei 540, die aus 30 Mann unter dem Kommando von Oberregierungsrat Dr. Hulsch bestand. Sie nahm am Anschluss der deutschen Aufnahme Österreichs in das Reich Anfang 1938 teil. Mitglieder der GFP in Österreich wurden zur Verhaftung bekannter Nazi-Gegner eingesetzt und halfen Hitlers Leben zu schützen, als dieser am 15. März 1938 in Wien eintraf. Die Führung der Geheimen Feldpolizei, kurz GFP, lag bis 1944 in den Händen der Abwehr beim Oberkommando der Wehrmacht. Am 11. März 1938 hatte der Reichskanzler für den folgenden Morgen um 2.30 Uhr den Einmarsch von schwer bewaffneten Wehrmachtseinheiten in Österreich angeordnet. Lange zwei Stunden später landete der Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei, Heinrich Himmler, mit einer Sondermaschine auf dem Wiener Flughafen. Seine Aufgabe war, sofort die Übernahme der Macht in Österreich durch systematischen Terror gegen potenzielle Gegner abzusichern. Zu dieser Zeit war Himmler Chef der deutschen Polizei im Reichsministerium des Inneren, aber nicht Chef der GFP. In den Morgenstunden des 12. März 1938 marschierten deutsche Heerestruppen in Richtung Salzburg, Linz und Innsbruck. Blumenschmuck und Fahnen auf den Militärfahrzeugen sollten zeigen, dass dies eine Wiedervereinigung nach langen Jahren deutscher Trennung und kein Eroberungsfeldzug war. Dieses Zeichen wurde auch so verstanden. Die österreichische Bevölkerung beiderseits der Straßen reagierte erst freundlich, dann mit steigender Begeisterung. Es gab Umarmungen, die Menschen winkten und schüttelten sich die Hände. Dabei flossen Freudentränen und Fahnen wurden geschwenkt. Der Bundeskanzler Seyss-Inquart, der kein Freund des Einmarsches war, schlug vor, auch österreichische Truppen ins Deutsche Reich zu schicken, um aller Welt zu zeigen, dass sich hier eine freiwillige Vereinigung vollzog und keine einseitige Eroberung. Am Tag darauf marschierten österreichische Truppen nach München, Dresden, Stuttgart und Berlin. Die für den 10. April angesetzte Volksabstimmung wurde zur Bestätigung für die, die einen Anschluss wollten. Von 4.284.000 Wählern stimmten 4.273.000 für die Wiedervereinigung Österreichs und Deutschlands. Bereits nach 8 Tagen konnte ich wieder nach Hause zurückkehren. Der Sommer brachte uns einen herrlichen Aufenthalt in Göhren auf Rügen. Hilde und ich waren ein eingespieltes Team und wir wuchsen immer mehr zusammen. Sobald ich Zeit mit ihr verbrachte, konnte ich alle Probleme um mich herum vergessen. Sie war mein Ruhepol. Auf dem Weg nach Rügen wollte sie unbedingt den Wagen steuern, und da ich ihr nie einen Wunsch abschlagen konnte, ließ ich sie. Im Seestern fanden wir eine gute Unterkunft und hatten einen wundervollen Aufenthalt auf der Insel. Einen schönen Tag verbrachten wir auf einer Autofahrt quer über Rügen nach Arkona. Dort sahen wir uns das Schulschießen unserer Flotte an. Das einzige Zeichen dafür, dass außerhalb unseres Urlaubsidylls die Stimmung angespannt war. Kurz vor unserer Rückkehr zog ein Gewitter am politischen Himmel Deutschlands auf und im Oktober 1938 marschierte das deutsche Heer in die Tschechoslowakei ein. Als mich diese Nachricht erreichte, ahnte ich Schlimmes. Das drohende Unheil aus der Ferne rückte immer näher, aber es vermochte nicht, unser familiäres Glück zu überschatten, was mich so ergriff, dass ich dem politischen Tagesgeschehen kaum Beachtung schenkte. Eines Tages eröffnete mir Hilde mit feuchten Augen: »Ich bin schwanger.« Was für eine Freude sie mir mit dieser Nachricht bereitete, kann ich kaum in Worte fassen. Sprachlos blickte ich sie mit großen und fassungslosen Augen an. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal Vater werden würde. In diesem Alter und dazu an der Seite einer so schönen Frau. Jeder aus der Familie und alle Freunde freuten sich mit uns und waren gespannt auf unseren Nachwuchs. Meine Aufregung stieg zum Ende hin ins Unermessliche. Hilde hingegen schien die Ruhe selbst zu sein. Die Monate der Schwangerschaft vergingen wie im Flug. So kam am 24. Februar 1939 unser geliebter Christian in unserer Wohnung zur Welt. Hilde war sehr tapfer und ich bewunderte ihre Stärke. Die Hebamme, Frau Hedwig Ufer, die Frau von Professor Ufer, und Dr. Winkelmann leisteten vortreffliche Hilfe. Unsere Freude und Dankbarkeit für ihre Unterstützung waren unsagbar groß. Nun hielten wir unseren ersten gesunden Sohn in den Armen und konnten unser Glück kaum fassen. Wir genossen die ersten Tage nach der Geburt sehr, die von innigen Momenten und familiärer Eintracht geprägt waren, bevor der Alltag uns wieder einholte. Am 10. Juni feierten wir dann die Taufe in der Loschwitzer Kirche George Bärs. Hedwig Ufer sollte später auch unsere Kinder Wolfgang und Gisela in der Comeniusstraße gesund zur Welt bringen. Ich plante für meine Schwester Machtel ein Grundstück mit Land zu erwerben. Machtel war seit ihrer Ausbildung in der Schweiz. Zur Garten- und Landwirtschaft hatte sie stets große Neigung besessen und auch die Auerbacher Landwirtschaftliche Schule 2 Jahre lang besucht. Also prüfte ich verschiedene Angebote, verwarf sie wieder und prüfte erneut, bis ich schließlich das ideale Objekt gefunden hatte. Am 21. April 1939 kaufte ich für meinen Vater und Machtel ein Grundstück in Moritzburg. Das an der König-Albert-Allee 37 liegende, wohl um 1723 erbaute Haus mit der Holzverkleidung im ersten Stockwerk und dem tiefbraunen Dach gefiel uns auf den ersten Blick. Wegen des tief liegenden Kellers, des ersten seiner Art in Moritzburg, hieß es das Kellerhaus. Die Erzählung, August der Starke habe die Vollendung der breiten Lindenallee im Keller unseres Hauses gefeiert, wird wohl eine Sage sein. Sicher ist aber, dass das Haus die Wohnung eines Hofbeamten war, wofür unter anderem die Türknäufe sprechen. Den Verbindungsbogen zwischen Haus und Stall und die darunterliegende Treppe hatte ich 1940 von unserem bekannten Architekt Rudolf Kolbe herstellen lassen. Im Erdgeschoss richteten wir 2 Zimmer behaglich ein. Rechts vom Flur im Klavierzimmer erhielt der Steinway-Flügel aus Loschwitz einen Ehrenplatz, umrahmt von mehreren schweren großen Vasen, die einmal Geschenke des Zaren an Hildes Familie gewesen waren. Oft sollte Hilde in den Folgejahren auf diesem Flügel spielen, manchmal begleitet von einer Sängerin aus dem Bekanntenkreis. Links vom Flur richtete ich mir mein Zimmer ein. Ein Kachelofen in warmem Gelb neben gut gefüllten Bücherregalen und Bildern von Gur und Schramm-Zittau verlieh dem Raum eine gemütliche und behagliche Stimmung. Auf dem schweren Schreibtisch thronte ein großes hölzernes Kruzifix zwischen allerlei anderen Dingen, etwa einer Eule aus Bronze, die einst eine Bücherstütze gewesen war, und einer geschnitzten Madonna. Im Zimmer roch es nach altem Holz und Papier. Wir hatten alle Hände voll zu tun mit dem Neueinrichten des Hauses, der Bestellung der Felder und des Gartens. Verschiedene Obst- und Zierbäume wurden auf dem fast 1 Hektar großen Grund, der bis zum Moritzburger Bahnhof reichte, gepflanzt.